ging im Februar los. Ich arbeite im Gesundheitswesen. Deshalb war diese Zeit mit einer ganz großen Verunsicherung und Angst verbunden. Da war die Frage, was kommen wird und was dieser Virus bedeutet. Sowohl an Ansturm aufs Krankenhaus, an Massen an Patienten, als auch die Schwere der Erkrankung mit Überflutung der Intensivstationen. Privat war das so, dass meine ältere Tochter noch in Graz im Auslandssemester war und ich die große Sorge hatte, ob sie aus Österreich noch rauskommt. Sie ist dann tatsächlich mit dem letzten Zug aus Österreich nach Leipzig gekommen. Meine große Tochter zog wieder bei mir ein. Plötzlich hat sich meine Wohnung wieder in die Ursituation verändert. Wir drei, meine zwei Töchter und ich, waren wieder zusammen. Und ich muss sagen, wir haben das genossen. Ein Zimmer wurde für sie als Studentin zum Arbeitsraum. Und wir haben Serien ohne Ende geguckt. Es war toll. Wir haben da ein Gemeinschaftsgefühl gehabt. Und dann ist es aber auch so, wir hatten keine finanziellen, existenziellen Sorgen. Es gab tatsächlich eher die emotionale und fachliche Sorge, ob das zu schaffen ist. Und ich war in einer anderen Position als früher, da die Mädchen jetzt groß sind. Ich musste immer sehr früh in die Klinik, weil ich im Krankenhaus im Krisenstab bin. Aber ich war ganz entspannt. Die Mädchen waren in Ruhe zu Hause, sie haben mich bekocht. Ich kam nach Hause und konnte mich entspannen. Es war unglaublich. In der Klinik ging es dann aber bei mir tatsächlich knallhart los. Die Stationen wurden leergeräumt, umgeräumt. Es gab Isolierstationen. Es gab jeden Tag neue Meldungen von den Fachgesellschaften. Und über das Fernsehen diese permanente Konfrontation mit Überinformation. Und wer alles glaubte, da eine Expertenmeinung zu haben? Ich habe dann irgendwann ausgeschaltet und keine Nachrichten mehr geschaut. Mit dem Wissen, was ich fachlich habe und das, was da ständig über den Kanal lief, das fand ich schon sehr panikverursachend. Das war nicht gut. Ich bin ja Oberärztin in der Anästhesie und es war dann so, dass wir Oberärzte von der Chefärztin von einem Tag zum nächsten Tag früh einberufen wurden. Ab jetzt jeden Morgen eine halbe Stunde eher da sein, bevor die Morgenbesprechung losgeht, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Das ist ziemlich toll gelaufen, in Anbetracht für ein Krisenmanagement in so einer unglaublichen Situation, im Zeitraffer einer Pandemie, wo keiner weiß, was passiert denn jetzt hier eigentlich? Wo ist denn jemand ansteckbar? Wie gefährlich ist es? Was passiert? Wie schnell? Was brauchen wir? Und nicht zu vergessen, die Angst und die psychische Belastung unter dem Personal. Es hat mich sehr nachdenklich gemacht, weil wir eigentlich immer mit solchen Gefahrensituationen zu tun haben und mit außergewöhnlichen Keimen und Viren. Wir sind geübt, Mundschutz zu tragen, in Vollmontur zu sein. Plötzlich war da eine Grundangst da und eine Unsicherheit, ob das zu schaffen ist und dass das eine Bedrohung sein kann. Die Kollegen hatten ja nicht nur diese Panik und diesen Wahnsinnsansturm im Krankenhaus, sondern auch noch Familie. Sie haben Kinder zu Hause, mussten Notbetreuung organisieren und hatten Sorge um die Großeltern, dass sie den Virus mit nach Hause bringen. Der Krankenstand wegen Covid war unter dem Personal sehr hoch. Da ist viel passiert, was parallel läuft und an den Kräften zehrt. Ich habe dann versucht, die Mitarbeiterinnen zu beruhigen und zu entlasten. Im Gespräch da zu sein. Aber als es dann losging, da hatten wir ein klares Konzept. Wer Kontakt mit einem Corona-positiven Patienten hatte, der ging sofort in Quarantäne und war 14 Tage weg. Damit hatte sich das Personal so minimiert, dass niemand mehr da war, der irgendwie hätte arbeiten können. Zum Glück musste das Krankenhaus nicht geschlossen werden, wie so manch andere. In dieser Hinsicht ist es sehr schade, dass die, die an vorderster Front stehen, nicht richtig gewürdigt wurden. Eine Wertschätzung nicht nur der Arbeit, sondern auch für die emotionale Bereitschaft und das Durchhaltevermögen ist nicht ausreichend passiert. Das ist meines Erachtens nicht gut. Und auch der pekuniäre Aspekt, egal welche Einrichtung, das ist frustrierend. Bei jedem Bett, was freigehalten wird, wird ja genau geguckt. Da gibt's die Pauschale Und dann hat man plötzlich eine Dimension vom großen Überbau, der dann durch dieses Corona-Budget gedeckelt wird und viele Operationen nicht stattfinden können. Diese ganzen geplanten Operationen, die wurden ja von heute auf morgen abgesagt. Natürlich gibt es auch genügend Operationen, die nicht unbedingt gemacht werden müssten. Aber es gibt so viele Patienten, die dann aus Angst nicht mehr in die Notaufnahme oder zum Hausarzt gegangen sind, weil sie sich da anstecken könnten. Das ist echt unglaublich. Die Notaufnahmen, die waren leer. Ich bin Palliativmedizinerin und wir werden, wenn alles offen ist, eine Welle von vielen dramatischen Tumorerkrankungen im Endstadium sehen, denen man dann nicht mehr kurativ helfen kann. Durch diesen Lockdown konnten viele Erkrankungen im frühzeitigen Stadium nicht erkannt werden, um tatsächlich noch heilen und helfen zu können. Das kommt alles noch. Und immer dieses furchtbare Wort der Triage. Die Triage ist ja eigentlich für einen absoluten Worst Case der Kriegssituation. Wenn das von Anfang an getriggert wird, ich meine, wir brauchen keine Angst haben, sicher aber Respekt. Wir sollten aber auch betonen, was gut läuft und dadurch emotionale Kraft finden. Ich meine, unser Krankenhaus hat 30 Beatmungsmöglichkeiten. Wir sind Anästhesisten und wissen, wie der Tubus reingeht und dass jeder irgendwie beatmet werden kann. Und dann gibt es die Uniklinik mit nochmal sehr vielen Betten. Es war in Leipzig alles super toll organisiert. Ich habe in meinem Leben schon viele Krisen überstanden, sodass ich ein gutes Gespür dafür habe, wann ich Angst bekommen müsste. Und ich hatte nie Angst. Es ist ja nicht Ebola. Es ist in der Summe genommen ein schwerwiegender Lungenvirus mit einer rasanten Weltausbreitung, die nun mal so ist. Wir fliegen, wir fahren dorthin, dahin. Der Austausch ist enorm. Es ist klar, dass sich so ein Virus dann ganz schnell ausbreiten kann. Es ging darum, die Infektionskette zu dehnen und um die Frage, haben wir die Möglichkeit, die Patienten, die ankommen und wirklich intensiv medizinische Hilfe durch Beatmung benötigen, überhaupt zu versorgen? Gibt es da ein Bett? Es ging nicht darum, ob wir das bewältigen, rein fachlich. Es ist zu bewältigen. Außer bei Patienten, die schwer vorerkrankt sind. Und bei der Diskussion an oder mit Corona verstorben, da schweige ich lieber. Denn es ist ja gar nicht in Endkonsequenz durch fehlende Obduktionspflicht untersucht. Und dann aber auch diese permanente Angst. Um Gottes Willen, der 98-Jährige, der schon bettlägerig ist, darf nicht an Corona versterben. Also dieses Leben retten um jeden Preis, gar nicht mehr auf dem Boden zu bleiben oder zu schauen, es ist auch ein natürlicher Sterbeprozess möglich. Man sollte vermeiden, dass durch eine Beatmung ein ohnehin begonnener Sterbeprozess nicht verhindert wird. Aber da haben wir im Kollegenteam einen sorgsamen Austausch und die Situation immer wieder individuell neu bewertet. Die Palliativmedizin mit reiner Beschwerdelinderung durch Medikamente wurde auch unter den Medizinern wieder mehr ins Bewusstsein gerückt und die Ablehnung einer maschinellen Beatmung akzeptiert. Für diese Gespräche bin ich sehr dankbar. Die größten Ängste der Patienten in dieser Zeit waren auch gar nicht die Beatmung oder Corona. Es sind ganz andere existenzielle Dinge gewesen, die plötzlich wichtig wurden. Das sind oft ältere Herrschaften, die seit 60 Jahren verheiratet sind. Das ist wirklich unglaublich, wenn man in diese Augen schaut. Und der ältere Mann, der weint. Und wir fragen ja immer, haben Sie einen Wunsch? Was ist Ihnen jetzt wichtig? Meine Ehefrau. Und dann kommen die Tränen. Das schaffen wir gar nicht mehr, 60 Jahre verheiratet zu sein. Und diese Menschen liegen dann allein in einem Zimmerchen, isoliert. Das ist doch unglaublich.